So, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir hatten vor der Aufnahme ein paar technische Probleme, deswegen klingt die ganze Folge heute nicht ganz so gut in Audioqualität. Gleichzeitig klang eigentlich jede Podcast-Folge früher mal so. Daher die älteren Hörerinnen und Hörer dürfen sich nostalgisch fühlen und der Rest sieht uns hoffentlich nach. Ansonsten klingt nächste Woche wieder alles wie gewohnt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Podcast Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 259. Episode des Podcast Freiburg an einem Freitag nach einem sehr besonderen Donnerstag, denn der Sportclub Freiburg hat das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte ein Achtelfinalspiel in einem internationalen Wettbewerb gewonnen, nämlich gestern Abend das 1-0 gegen West Ham. Um dieses sehr historische Ereignis zu besprechen, habe ich mir heute den lieben Misha dazu geholt. Hallo Misha.
Hallo Patrick, danke, dass du das moderierst. Ist auch das erste Mal gegen ein englisches Team überhaupt, ne? Glaube ich.
Müsste das erste Mal sein gegen ein englisches Team auf jeden Fall, ja. Es sind besondere Jahre rund um SC Freiburg. Und auch wenn die Saison so ein bisschen holprig ist, finde ich es irgendwie cool, dass sie trotzdem so besondere Momente in sich beinhaltet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das schon immer noch, also es fühlt sich kein bisschen selbstverständlich an.
Nee, ich würde auch sagen, genau an solchen Abenden wie gestern merkt man das dann doch, was für eine enorme Entwicklung da irgendwie passiert ist in den letzten 3-4 Jahren. Also ich meine, die Leistung jetzt von gestern, die hat schon überrascht, fand ich, aber es kommt jetzt auch nicht so vollkommen aus dem Blauen heraus und das ist schon irgendwie, merkt man, dass man sich das vor 4 Jahren halt kaum hätte vorstellen können. Würde ich schon auch sagen, dass das ist so, ja, ich glaube, das, was irgendwie die vielen Vereine halt so wollen, ne, dass man sich so weiterentwickelt und so einen Sprung macht, der auch langfristig wirkt. Also nicht, dass es auch mal wieder zurückgehen kann, kann immer passieren, aber das scheint schon stabil zu sein. Ja, gefällt mir gut.
Wir können leider beide nicht aus dem Stadion berichten. Misha naturgemäß nicht, weil es aus Leipzig ein bisschen schwierig ist, für ein Heimspiel hier runterzufahren. Ich hatte eigentlich ein Ticket und habe bis Mitte der Woche noch gehofft, dass es irgendwie funktioniert, aber man hört mir vielleicht an der Stimme an. Ich bin seit einer Woche nicht so richtig fit, musste deswegen das Spiel verpassen und habe ganz vielen Leuten in den letzten Tagen geschrieben, dass Freiburg auf jeden Fall weiterkommen muss, weil ich nicht möchte, dass ich das letzte internationale Heimspiel verpasse für, naja, so ganz unwahrscheinlich ist es ja nicht, dass es für anderthalb Jahre ist, so wie es in der Liga aktuell ein bisschen läuft. Wobei jetzt auch nicht, es ist nicht ausgeschlossen, aber ja, so ein Viertelfinale wäre ganz cool, auf jeden Fall. damit ihr aber Stadioneindrücke bekommt, würde ich jetzt, weil wir haben nicht groß aktuelle Themen, man kann vielleicht kurz erwähnen, dass Christian Streich gestern im Interview vor dem Spiel gesagt hat, dass Ende nächster Woche bekannt gegeben wird, wie es mit ihm weitergeht. Da könnten wir jetzt wieder großen Spekulieren einsteigen, aber vielleicht lassen wir es einfach, bis wir tatsächlich eine Entscheidung vom Verein haben. Stattdessen würde ich euch ein Audio von Julian hier einspielen an der Stelle, der ein bisschen darüber berichtet, wie es im Stadion war und dann auch ein paar erste Spieleindrücke mitgibt. Aus Transparenzgründen über unser normales Aufnahmeprogramm hätten wir diese Nachricht von Julian jetzt auch gehört. Stattdessen hören wir nicht, was er jetzt sagt, weil wir ein bisschen wegen Audioproblemen umsteigen mussten. Wenn wir uns also nachher an irgendeiner Stelle doppeln, dann tut es mir leid. Aber Julian gibt es für euch jetzt an der Stelle.
So, hallo, liebe Grüße auch von mir aus Frankfurt. Ich wollte auch noch mal kurz meinen Senf beisteuern für das Spiel. Liebe Grüße auch an Patrick und Misha, die gerade aufnehmen. Ja, wir sind gestern aus Frankfurt hergefahren, haben auf halber Strecke noch meinen Vater eingesammelt und waren dann auch echt zeitig da. Das Stadion war sehr voll, also klar, voll ist eh, aber ich meine auch so, der Stehblock war gut gefüllt. Trotzdem war Ost offen, was ganz nett war, so für Essen und Getränke und so. Und man hat schon gemerkt, alle hatten richtig Bock und Ultras haben direkt versucht, das ganze Stadion einzubinden mit so einem Stehtauf. Direkt quasi Minute 1. Die Chance war ja auch schon gleich, wo Scholler gerade noch abgefangen wird und so. Das hat sich auch übertragen. Und das war von Anfang an, fand ich, echt eine gute Europapokalatmosphäre. und hat einfach wirklich Spaß gemacht. Ich fand, die Mannschaft war toll. Hat auch wenn da nicht so viele Chancen bei rausgesprungen sind, hat das, fand ich, Spaß gemacht zu sehen, einfach, dass man so einen Gegner wirklich im Griff hat in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit dann nicht mehr ganz so. Da konnte ich viele der Chancen gar nicht so sehen, weil die so harmlos aussahen von 100 Meter weg. Die waren dann gar nicht so harmlos. Auch diese Mega-Parade von Atubolu habe ich erst danach richtig gecheckt. Aber war einfach wirklich insgesamt schon vor dem Tor ziemlich zufrieden. Wäre dann ganz happy gewesen mit einem 0-0. Nach der ersten Halbzeit dachte ich schon, man muss hier führen. Und ja, spätestens mit dem Tor war dann auch wirklich nochmal ja, dieser Moment, wo dann alle wirklich glauben, fuck, wir kriegen das und wir gewinnen auch dieses Rückspiel. Und dass es dann am Schluss auch dabei geblieben ist, in diesen ewig langen 4 Minuten. Ich habe mich einfach irgendwann auf den Boden gesetzt und weggeguckt, bis Leute meinen, er kommt wieder. Und als er dann das Zeichen gemacht hat, dachte ich schon, es ist zu spät. Aber hat er ja trotzdem nur Zeichen gemacht, um zu sagen, es wird kein Elfer. Richtige Meinung habe ich nicht, das überlasse ich den beiden. Ich fand, es ist im Sinne des Fußballs hier nicht zu geben. Aber ob es nur Regeln entspricht, keine Ahnung. Ich fand wirklich von der Mannschaft super viele richtig stark. Höfler wieder super, also wahnsinnige Form seit Lens Rückspiel. Scholloy, Doan machen einfach Spaß auch. Und eben diese Parade von Atubolu. Auch das Niveau der Einwechslung fand ich sehr hoch. Und das hat ja wirklich lange gefehlt, dass man von der Bank nochmal richtig Impulse bringt. Und muss sagen, jetzt wo West Ham mal da war und mir die Locals da vor Ort immer gesagt haben, naja, warte mal, bis man sie auswärts sieht, da sind die Fans ja noch zusammen und so. Das war der leiseste Gästeblock, den wir je hatten vielleicht. Also Karabakh wäre so die Konkurrenz und die hatten ein bisschen mehr Bock, wirkte so. Klar, ich bin dann auf der anderen Seite vom Stadion, aber also nichts gesehen, nichts gehört. Das waren stille Beobachter. Ich werde nicht warm mit dem modernen West Ham, verpasse aber allerdings auch dieses Mal das Rückspiel. Ich kann nicht in London sein, klappt leider beruflich einfach nicht. Und werde es daher dann auch auf RTL Plus ertragen müssen. Aber sehr, sehr viel Spaß an alle, die fliegen können. Und ja, das Stadion übernehmen werdet ihr so oder so. Und hab schon jetzt wahnsinnig Bock auf dieses Spiel. Ich bin erstmal in Bochum und ich weiß nicht so richtig, was man da erwarten kann als Sandwich zwischen diesen zwei großen Spielen. Aber wenn man da einen Punkt mitnimmt, bin ich, glaube ich, schon zufrieden. Und an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an Paul, der uns dann wirklich noch Mitternacht nach Frankfurt gefahren hat. Ich war dann irgendwann kurz nach 3 zu Hause. Bin irgendwie, weiß ich nicht, habe 2-3 Stunden schlafen können und dann jetzt sehr müde gearbeitet. Und daher halte ich mich jetzt auch kurz und wünsche euch noch viel Spaß mit der restlichen Folge. Ciao, ciao.
Gut. Wir beide haben es ja im Fernsehen geguckt und vielleicht starten wir ganz kurz, bevor wir gleich über West Ham sprechen. Ich bin ja ganz oft kein Fan von dem Duo Hagemann-Freund. Ich fand es gestern ganz angenehm. Oder hast du so wieder Stadionton geguckt?
Ja, selbstverständlich. Du nicht?
Ich nicht, nee.
Okay, weil du nicht auf RTL Plus geguckt hast, oder?
Ja.
Ach so, okay, ja, ja, gut. Na, ich habe auch kein lineares Fernsehen, deswegen habe ich ohnehin RTL Plus. Und dann, ja, also wenn ich die Wahl habe, dann höre ich mir keinen Kommentar an.
Auch wenn es gute
Kommentare sind.
Also, ja. Aber Stimmung kam gut rüber, oder?
Fand ich schon, also auf jeden Fall. Das ist wirklich was anderes, wenn man im Stadion Ton guckt und dann mache ich schon auch Laute ein bisschen und höre mir das an.
Hast du mitgesungen, so wie Christian Streich laut eigener Aussage nach dem Spiel in den Katakomben?
Nee, nicht richtig. Aber klar, im Kopf geht es halt immer mit ein bisschen. Ja. Wie ist das sonst so bei, ich weiß nicht, wenn du mit Kommentar hörst?
Es kam dann, schon,
ja, man nimmt es schon mit. Ja, man nimmt es nur so als Hintergrundrauschen.
Nee, es war dann auch, Steffen Freund hat irgendwann in der 85. oder so, wurde es dann nochmal richtig laut im Stadion. Dann hat er gesagt, war er gerade mitten im was reden und dann hat er gesagt, ja, er ist jetzt mal ruhig, die Stimmung ist gerade wichtiger als sein Gebabbel hier. Das fand ich sehr positiv, das erwartet man normalerweise eher selten. Ja, großes Lob auf jeden Fall. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Julian jetzt genau gesagt hat, aber also es kam auf jeden Fall rüber, dass es sehr, 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 sehr laut war. Internationale Spiele sind auf jeden Fall noch was sehr, sehr Besonderes in diesem Stadion. Gut, und dann würde ich ein bisschen zum sportlichen Teil übergehen und wir starten wie üblich mit West Ham, mit dem Gegner, Und die haben wir jetzt schon zweimal gesehen diese Saison. Und die haben auch kein neues Personal. Und ist, glaube ich, ich habe es jetzt gar nicht gegengecheckt, aber ich glaube, das ist ziemlich genau die Elf, die gespielt hat, als man auswärts in London gespielt hat. Und deswegen, hast du noch irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Gedanken, die du auch vorm Spiel hattest, wo du dachtest, okay, da muss man drauf aufpassen, damit man hier irgendwie reinkommt?
Nee, nicht richtig. Irgendwie hat Streich nochmal stärker irgendwie auf Pakete angesprochen, weil der halt verletzt war und es dann bei West Ham nicht gelaufen ist. Deswegen hatte ich nochmal ein stärkeres Auge auf ihn als im Hinspiel. Im Hinspiel hatte ich, glaube ich, eher irgendwie auf Kudus geachtet. Ich glaube schon auch, weil der so ein bisschen auffälliger war, fand ich jetzt auch dieses Mal eigentlich auffälliger als Pakete. Liegt aber vielleicht auch daran, dass Kudus gegen Grifo spielen musste und Pakete gegen Doan. Und dann hat man Probleme, wenn man gegen Doan in der aktuellen Form ran muss. Ansonsten, Moyes ist kein Ballbesitztrainer. Das hat ja das hier in der Folge mit McKenzie war es eigentlich schon. Der hat das ja angedeutet, ne? Dass halt Umschaltfußball ist und deswegen hatte ich auch so ein, weiß jetzt auch nicht überrascht, dass sie nicht super viel Ballbesitz haben, aber habe halt eigentlich, also vielleicht so ganz grob die Erwartung vom Spiel war, das, was man halt im Rückspiel gesehen hat, war mir noch sehr gut im Kopf, dass sie individuell einfach überlegen sind. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber deswegen hatte ich jetzt auch nicht so super große Hoffnung.
Für mich war auch das Hauptproblem, was meine Hoffnung ein bisschen geschwunden hat, war, dass West Ham halt in beiden Spielen das Zentrum so krass dominiert hat. Und da hast du halt mit Alvarez auch einfach einen der besten Sechser Europas. Das ist, glaube ich, keine Übertreibung. Suchek und Ward-Prowse sind sehr coole Spieler. Und dann hast du Paqueta, der ja auch immer in diesen linken Halbraum noch reingeht, wo du auch irgendwie so halb zentrumsmäßig abdecken musst. Hat Freiburg gestern fast mit Manndeckung für ihn gelöst. Werden wir gleich noch drüber sprechen. Und Freiburg ja allgemein, das ist ja so eine wiederkehrende Schwäche in den letzten Jahren. Da hat Nick, glaube ich, nach dem 0-5 in Stuttgart in der Hinrunde einen schönen Artikel bei der Bayerischen Zeitung drüber, dass man so oft Probleme hat mit gegen Mannschaften mit einem starken Dreier-Mittelfeld, weil man dann diese Unterzahl im Zentrum, die man natürlich hat, dann oft nicht aufgefangen bekommt. Und das hat man halt gestern wirklich gut hinbekommen. Da, wenn wir in der ersten Halbzeit sehr oft drüber reden, wie gut man da im Gegenpressing bei zweiten Bällen und so, wie oft man da einfach alles eingesammelt hat. Und das kam für mich schon sehr aus dem Nichts nach den beiden ersten Spielen dieses Jahr.
Ja, genau.
Und dann, mach du erst an der Stelle.
Ja, nee, sag mal, Richtung Freiburg gucken, ja?
Nee, ich wollte noch einen Einzelspieler rausheben.
Dann mach.
Ich liebe Jarrod Bowen. Ich finde den, der geht, finde ich, immer ein bisschen unter. Ich mag den auch sehr gerne, wenn er für England spielt. Der ist für mich so ein bisschen wie Jonas Hofmann in der, wenn du den so, also spielt nicht die gleiche Rolle, aber so von dem öffentlichen Standing irgendwie. Also es wird nie als der große schillernde Name, aber der sammelt halt einfach Scorer, wie er möchte, so. Und ich kann da sehr viel mit anfangen, wenn jemand so einfach effizient ist in dem, was er tut. Und ist ja irgendwie auch spektakulär. Also wenn der in Deutschland spielen würde, wäre er ein Top 10 Spieler in der Liga, mit Sicherheit.
Ja, das ist ein guter Vergleich mit Jonas Hofmann, ne? Weil auch, also es schien mir jetzt auch so, dass der jetzt nichts so krass gut kann, im Sinne von, dass der super schnell wäre oder total trickreich Sachen macht oder ganz irre Läufe hat, aber ja, grundsätzlich immer Gefahr ausstrahlt. Und sehr sauber ist das schon, ne? Eigentlich den einen Schuss, den wir später besprechen würden, der war eigentlich auch sehr gut gesetzt. Ja. Genau, ja. Vielleicht bei Freiburg. Ich meine, wir hatten vorher jetzt das Bayern-Spiel. Eigentlich hätte man da ja schon sagen können, okay, Freiburg ist halt gut drauf. Aber irgendwie schätzt man Bayern gerade auch so schlecht ein, dass dieses 2-2, glaube ich, bei mir gar nicht die Euphorie ausgelöst hat, die es hätte auslösen können in Bezug auf West Ham. Wie ging es dir denn jetzt vor dem West Ham-Spiel?
Also, ich hatte halt das Gefühl, dass West Ham ein Spiel wird, wo der individuelle Unterschied größer wird, dadurch, dass West Hams Spielweise halt nicht vergleichbar ist mit Bayern. Weil die halt so krass drauf ausgelegt sind, okay, wir sind kompakt und wenn ihr Fehler macht, dann bestrafen wir die, weil wir so krass vorne sind mit Paqueta, Kudus und Bowen. Und das ist ja Bayern nicht. Also Bayern will ja immer Spiel dominieren. Unter Tuchel vielleicht ein bisschen weniger als unter anderen Trainern in der Vergangenheit schon, aber halt trotzdem. Und weil rein grundsätzlich, wenn man sich es nur so spielerisch anguckt, ist das gar nicht so unterschiedlich, ne? So, also Pavlovic, Alvarez, Goretzka, Suchek sind nicht so ganz unähnlich. Paqueta und Musiala, beide so als linke Halbraumspieler, nicht ganz unterschiedlich. Ist auch sehr spannend, dass man das mit Sevilla so ähnlich gelöst hat, wie man Musiala und Paqueta verteidigt hat. Klar, du hast keinen Harry Kane jetzt bei West Ham. Dafür hat Bayern aktuell, Sané ist nicht Kudus von der Form her, finde ich. Wäre in der Hinrunde auf jeden Fall gewesen. Und was halt noch dazu kommt bei West Ham, ist, dass ich immer diesen riesigen Respekt vor den Standards habe, den ich bei Bayern nicht habe. Also, dass du so das Gefühl hast, weil die das halt seit Jahren zeigen. Die brauchen halt im Zweifel über das ganze Spiel keine Chance und dann zwei Standards für Ward-Prowse und machen dann im Zweifel zwei Tore. Und das ist schon eine krasse Qualität. Mhm. Und ja, ich bin aktuell bei Freiburg, habe ich normalerweise bessere Gefühle in Spielen, wo ich denke, okay, die Gegner lassen einem Lücken, dass man selber auch mal treffen kann, weil ich halt durch die bisherige Saison das Gefühl habe, hinten ein oder zwei Wackler hat man halt selbst immer drin. Das ist halt der große Unterschied, finde ich, im Vergleich zu letzten Jahren.
Ja, auf jeden Fall der große Unterschied, ja. Mhm. Okay. West Ham Bayern Vergleich ist trotzdem, also Bayern ist individuell schon besser besetzt, oder? Oder sehe ich es jetzt gerade? Das ist ja, Bayern ist ja immer noch so ein Top-5-Verein der Welt und West Ham ist halt 6., 7., 8. in der Premier League, ne?
Ja, absolut. Also ist schon auf einzelnen Positionen vielleicht nicht, aber insgesamt ist Bayern schon das bessere Team. Wie gesagt, halt ein Team, gegen das Freiburg in den letzten Jahren so oft gut aussah, dass ich bei Bayern eher das Gefühl habe, okay, das ist eine Mannschaft, die einem liegt,
ja,
so gut einem Bayern halt liegen kann.
Ja, ja.
Hat dich dann überrascht, dass Freiburg gar nichts geändert hat in der Aufstellung?
Ein bisschen. Also ich dachte nämlich fast, dass man sagt, okay, gegen West Ham sah es so doof aus, dass man in dieses 5-3-2 gegen Lens geht einfach. Und dann einfach nochmal Röhl spielen lässt und hinten dicht macht, weil es halt so gut funktioniert hat. Und ich dachte jetzt auch die Pause lang genug, dass man das körperlich wieder auf den Platz bringen kann. Und ja, halt diese Respektvariante. Aber dann, als ich gesehen habe, dachte ich, naja, okay, warum eigentlich nicht, hat schon gut funktioniert. Und das ist ja irgendwo auch typisch Streich, dass der, wenn irgendwas funktioniert hat und die Konstellation eine ähnliche ist, dass er es nochmal spielen lässt.
Ja. Und vielleicht bevor wir richtig ins Spiel reingehen, weil es gibt gar nicht so einzelne Szenen, aber es ist krass, wie viel es ausmacht, dass Ginter und Günther spielen. Also nicht nur wegen ihrer individuellen Qualität offensichtlich auch, aber auch einfach wegen dieser Ausstrahlung für die gesamte Defensive. Also bei Ginter ist es krass, finde ich, auch einfach die Qualität. Ich glaube, bei Günther Makengo ist der Unterschied kleiner als bei Ginter zu dem Innenverteidiger, der ihn gebackupt hat, wer auch immer das dann war. Aber Günther ist einfach dieser, ich hasse das Wort, Mentalitätsspieler, aber schon ein bisschen dieser Mentalitätsspieler, den du defensiv nicht hattest, seit jetzt, also Nico Schlotterbeck vor 2 Jahren gegangen ist und jetzt Marc Flecken dann letzten Sommer auch noch gegangen ist. Und dann auch noch ohne Günther, also es tut schon gut, dass er wieder auf dem Feld steht.
Das tut richtig gut. Ich würde noch einen anderen Aspekt vielleicht hinzufügen, und zwar, ich glaube, dass fast jeder weiß, was Günther macht, also von den Mitspielern. Und das merkt man, dass es halt irgendwie einfach eingebunden ist in dieses gesamte Spiel, und zwar defensiv und offensiv. Und dass das bei Makengo halt einfach noch ein bisschen ungewohnt ist, weil ich glaube, wenn man sich wirklich einfach nur die einzelnen Szenen anschaut, wie bestreiten die ihre Zweikämpfe und so, dann hat, glaube ich, Makengo eine höhere Streuung und Günther ist ein bisschen solider, aber vielleicht hatte Makengo da vielleicht sogar einzelne coolere Situationen, aber es wirkt, also das, was Günther halt macht, ist so angebunden an den Rest der Mannschaft. Ich finde das jetzt in den letzten 2 Spielen schon krass. Ich meine, da sieht man halt auch, was Freiburg jetzt ein halbes Jahr lang gefehlt hat. Und das hat Freiburg halt davor dann 3 Jahre nicht gefehlt. Ja. Ja, Riesending, dass der wieder zurück ist. Und ja, wenn man jetzt auch nochmal zur Freiburger Aufstellung kommt und zur Bank vor allem, es sind jetzt halt fast alle wieder da. Und das merkt man auch.
Da sitzen halt nur noch Bundesligaspieler, ne?
Genau, da sitzen 12 Bundesligaspieler auf der Bank. Das war ja Ewigkeiten nicht mehr so. Und vor allem, ich finde, man merkt es auch daran, dass ein Röhl in der 87. eingewechselt wird, weil, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er jetzt ein, zwei nicht so gute Wochen gehabt oder so. Und dann kann man das halt auch mal machen irgendwie. Sonst hätte er halt auf jeden Fall immer spielen müssen. Und in der Hinrunde wurde ja auch Adamu die ganze Zeit eingewechselt oder so. Ich glaube, das ist jetzt weit, weit davon entfernt.
Ja. Ja. Okay. Vielleicht noch ein letztes zu Günther Sache, weil es mir relativ wichtig ist, weil man es auch im Spiel sieht. Wir haben letzte Saison so viel drüber gesprochen, dass es für Freiburg jetzt so besonders ist, dass Doan da ist und man dann über alle fünf Offensivbereiche Gefahr ausstrahlt, also über den rechten Flügel, über den rechten Halbraum, über die Mitte, wo jetzt Schalay sehr, sehr gut ist im Moment, über den linken Halbraum, wo Grifo ist und dann auch den linken Flügel. Und dadurch, dass diese blinde Grifo-Günther-Abstimmung wieder da ist, merkt man auch, dass es Räume für Doan öffnet, obwohl, also weil es halt auf der anderen Spielseite ist, obwohl Grifo gestern mal wieder kein so tolles Spiel hatte. Da ist im Moment jetzt auch nicht in der absoluten Form Hochphase. Aber dadurch, dass Gegner halt preppen müssen auf die beiden, das ändert einfach sehr viel an der Statik. Das öffnet für alle das Spiel. Das ist sehr auffällig. Und wenn wir ins Spiel übergehen, dann starten wir mit Grifo und zwar nicht auf der linken Seite, sondern auf rechts. Das war, also West Ham hatte Anstoß. Ich habe gar nicht genau auf dem Schirm, wie das überhaupt entstanden ist, dass diese Szene direkt gibt. Auf jeden Fall läuft Grifo auf rechts durch, flank flach für Schalay und der hat einen Abschuss im 16er und Zufall blockt den gerade noch zur Ecke. Das hätte fast der richtige Blitzstart werden können. Da war ich direkt on fire. Wie ging's dir?
Ja, genau. Ja, ich auch. Ich dachte auch gleich, vielleicht geht die Ecke ja auch gleich rein. weil ja. Das hat diese Energie gegeben. Das fand ich auch richtig stark. Und auch das Schalay hat den ja richtig erwischt. Ne? Also dieser Abschluss, der ist irgendwie schon noch so stark, dass der Ball auch nicht so ein bisschen ins Aus trudelt, sondern dann da mit ordentlich Pfeffer ins Aus rausfliegt, einen schönen Bogen auch. Das war stark. Ja, so, das wäre auch cool im Stadion wahrscheinlich, ne?
Ja, absolut. Direkt mal angezündet. Und dann würde ich, also wir reden ja normal oft über die ersten 5 bis 10 Minuten. Ich würde aber fast sagen, wir können in dem Spiel über die ersten 25 Minuten reden, weil sehr viel Gleiches in der Phase, ohne dass große Highlights entstehen. Weil ich bis heute nicht so ganz eine Lösung dafür habe für die Frage. Vielleicht hast du eine. War der West Ham-Plan, dass man so tief steht, oder hat Freiburg sie so tief gedrängt?
Gute Frage. West Ham-Plan, glaube ich schon, dass man etwas tiefer steht. Und dann war, glaube ich, West Ham auch nicht perfekt auf Freiburg vorbereitet, wie das so häufig ist in der Europa League. Wie Freiburg, glaube ich, auch nicht so perfekt auf West Ham vorbereitet ist wie auf andere Teams. Und dann hatte man aber eben hat Freiburg einfach gut aufgebaut. Und ich glaube eben diese Mischung aus nicht perfekt vorbereitet sein, was macht man, wenn Höfler zurückfällt? Was macht man, wenn Höfler nicht zurückfällt? Was macht man, wenn Grifo sich zurückfallen lässt? Schaller ist zurückgefallen. Es war enorm variabel von Freiburg, wie man aufgebaut hat. Und auch enorm, also laufstark. Ich weiß eigentlich, ich habe noch gar nicht nachgeschaut, wie viel die gelaufen sind. Aber zumindest vielleicht gar nicht so viel, wenn man nicht so viel gegen den Ball laufen musste. Aber man ist halt mit Ball auch sehr viel gelaufen und hat sich sehr gut angeboten und konnte dadurch, finde auch ein sehr dominantes Spiel aufziehen mit dem Ball. Aber diesmal wirklich auch an allen Mannschaftsteilen liegt. Ich finde, ich kann da gar nicht irgendwie unbedingt einzelne Leute rausziehen. Also ich finde, Gulde hat sich da halt absolut gemacht. Wir haben früher über Gulde gesprochen, als ob der so im Aufbau so stark abfällt. Jetzt ist es nicht mehr so. Atubolo hat zwar zweimal, glaube ich, so will er Chipbälle auf rechts außen spielen und haut die ins Aus, geschenkt. Irgendwie 80-90% der Bälle sind sehr gut und er spielt auch einige riskante. Höfler, gigantisches Spiel und eben auch diese Rückfallbewegung.
Lass Höfler mal kurz besprechen, weil irgendwo müssen wir das Höfler-Lob einbauen. Das war absurd gestern.
Ja.
Führ gern noch aus. Du warst gerade dabei.
Also drumherum. Also haben sich aber auch alle anderen bewegt. Aber es stimmt, ich finde vor allem, was bei Höfler auch, also er hat sich halt super oft rausgedreht. Und wenn er sich einmal falsch nicht rausdreht, sondern reindreht, weil er irgendwie das nicht richtig gesehen hat, dann kann das auch echt schief gehen. Aber es ist nie schief gegangen an dem Tag. das, ich fand es auch krass. Ich meine, Nicolas Höfler ist ja immer noch irgendwie, ich meine, Freiburger Fans wissen jetzt langsam, was sie an dem haben, aber der hat manchmal diese absurden Spiele, auch gegen Bayern oft, wo ich nicht genau weiß, woher der das nimmt und ich glaube, wo ein internationales Publikum auch nicht ins Checkt, wer ist denn dieser Typ irgendwie, der da, keine Ahnung, bei Transfermarkt.de auf 3,5 Millionen immer geschätzt wird und was macht der mit unseren Mittelfeldspielern?
Ja, ich habe fast das Gefühl, er ist besser, wenn er einen Gegner hat, der ihm konstant Druck gibt, als wenn irgendwie so Spiele kommen, wo er meistens Ruhe hat und dann mal überraschend Druck kommt, weil er dann eher mal Konzentrationsfehler hat. Aber wenn er weiß, hey, das ist jetzt ein harter Gegner, ich muss jetzt diesen Takt bestimmen in dem Spiel, dann ist er einfach, dann kann er in diesen Modus schalten, wo er einfach keine Fehler macht. Das ist sehr beeindruckend. Also es war gestern, obwohl er jetzt 33 ist und diese Saison die erste seit langem ist, wo er ein paar Schwächephasen mal hatte, würde ich sagen, das war ein Top-3-Spiel, das ich bis jetzt von ihm in Freiburg gesehen habe. Das war wirklich sehr, sehr gut. Auch defensiv. Und ja, vielleicht, um das Gulde-Lob noch kurz anzuschließen, weil ich finde halt das Wichtige in den ersten 25 Minuten, weswegen sich das auch so kontrolliert angefühlt hat. West Ham hatte ja schon ein paar Balleroberungen aus diesem tiefen Block heraus. Und die machen das ja auch sehr gut. Deswegen entsteht ja auch keine große Freiburger Chance, weil die da einfach super diszipliniert sind. Und dann haben die den Ball teilweise noch auf Alvarez gebracht, aber halt nie auf Suchek oder Ward-Prowse oder Paqueta oder Kudus, weil Freiburg so überlegt rausgestochen ist und den Ball wieder erobert hat. Und ich finde, das ist sehr oft die einzige Schwäche oder die größte Schwäche von Gulde, dass er da ein bisschen zu mutig ist und dann das Timing nicht ganz hat und dann überspielt ist. Und das ist ihm gestern halt gar nicht passiert. Ich glaube, eine Situation mal, wo dann Ginter ablaufen muss. Aber so Mitte erster Halbzeit. Aber eigentlich war immer, wenn er rausgestochen hat, dann hat er den Ball auch. Und dann ist Gulde halt, wenn er den Fehler nicht macht, ist er sehr krass.
Also ich erinnere mich noch an eine Szene, vielleicht können wir die auch schon vorwegnehmen. Es gibt eine Szene, in der Doan im letzten Moment klärt. Falls du dich da erinnerst, also er springt da so ein und nimmt Paqueta den Ball vom Fuß. Das war eigentlich auch eine absurde Szene. Und ich glaube, da sind, ich weiß gar nicht, ob Gulde das dann ist, aber da rücken zwei Freiburg-Spieler auf ihren Gegenspieler zu früh raus und werden stehen gelassen. Und da dachte ich, boah, das ist ein bisschen, also gerade weil es zwei hintereinander sind, das ist eine Fehlerkette. Wenn daraus ein Tor fällt, dann ärgert man sich danach. Das bespricht man länger im Podcast, habe ich gedacht. Genau, und Doan rettet diese ganze Sache. Das war schon sehr gut. Ja, also was du gesagt hast, ne? Aufbauspiel gut und Gegenpressing auch gut. Und es ist, also ich meine, die Bälle fallen gerade auch gut, wie beim Bayern-Spiel auch schon, wie beim Tor, das Günther da geschossen hat. Aber ich denke, das hat schon auch was damit zu tun, dass wieder so ein bisschen gesteigerte Qualität auf dem Feld ist. Also, weil es fühlt sich jetzt halt wieder an wie letzte Saison. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu euphorisch. Aber ja, so ein bisschen ist es schon so, dass man irgendwie das Gefühl hat, es geht alles etwas leichter. Und das ist, glaube ich, meistens Grundqualität.
Ja, würde ich auch sagen. Also es ist ja kein Zufall, dass das bei Top-Teams immer so aussieht.
Irgendwie Zufall, noch Zufall. Scherz rein.
Ja, okay. Könnte man. Ich hab gestern, es gab ja mal dieses Zufallgerücht nach Freiburg. Ich bin rückblickend nicht ganz böse für diesen Podcast. Das ist nie zustande gekommen. Ich glaube, das wäre Hölle für viele. Genau. Und ich glaube, dann haben wir nämlich das Defensivkonzept durch. Ich würde es gerne an einer Stelle noch machen. Nämlich, ich habe es jetzt ein paar Mal angedeutet, über Sedilia reden. Der ja wirklich Manndeckung für Paqueta war in der ersten Halbzeit. Und dem auch sehr, sehr weit gefolgt ist. Und bei allen Schwächen, die Sedilia noch manchmal hat, wenn es um Entscheidungsfindung geht, wenn der so eine klare Rolle hat, ist er eine richtige Pest für einen Gegenspieler. Also man macht das ja inzwischen echt konsequent mit starken linken Halbraumspielern. Er war jetzt häufiger Manndecker für Wirtz, er war es für Musiala, er war es jetzt für Paqueta. Und das hat bei allen dreien dazu geführt, dass sie gegen Freiburg nicht so dominant waren, wie sie es in anderen Spielen sind. Und das ist schon, das kann er sich an die Krone hängen, würde ich sagen. Das ist beeindruckend.
Ja, genau. Ich glaube, auch wenn der näher an den Leuten dran ist, ist es besser für ihn, als wenn die mit Tempo auf ihn zugelaufen kommen und so. Und man kann es aber schon auch machen, weil Doan halt den Rest
die Tiefe abdeckt.
Macht. Ja, genau. Und es gibt auch, ich habe halt diese eine Szene im Kopf, in der Doan und Cildilia gemeinsam irgendwie Paqueta den Ball abnehmen. Ich glaube, daraus entsteht auch eine Chance. Da stochern die so perfekt rum und Paqueta hat auch echt keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Das merkt man auch relativ schnell. Und wenn man Pech hat mit dem Schiedsrichter, dann bekommt man auch zwei, drei Mal da irgendwie das Foul gepfiffen, weil die ja schon immer also mit ihrem Körper arbeiten. Aber ja gut, Pech im Schiedsrichter hatte man in diesem Spiel nicht.
Ja. Nee, ich fand ihn aber, also wenn du Schiedsrichter ansprichst, ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Unabhängig von, also ich habe es mir schon vor der Elfmeterentscheidung ganz am Ende gedacht. Ich habe vor dem Spiel sehr viel Negatives über ihn gehört, weil er sehr schnelle Karten verteilt. Hatte er auch beim Meckern von Schaller dann, finde ich aber völlig okay. Und ansonsten hat er im angemessenen Maße laufen lassen auf beiden Seiten, war aber konsequent, wenn er musste und so. Ich fand es wirklich eine sehr gute Schiedsrichterleistung. Über Handspiel werden wir gleich nachher noch ganz am Ende reden. Stattdessen können wir über die Doppelchance in der 31. Minute reden. Erst auf Freiburger Seite. Ein sehr schöne Vorarbeit von Schaller, der aus dem Zentrum kommt, den zu Hüller chippt. Der erstens mit links abschließen muss und zweitens so mit einem Aufsetzer, wo der Ball noch leicht in seinem Rücken ist. Im Live-Bild dachte ich, er muss ihn noch in der Ecke platziert bekommen. Bei der Wiederholung dachte ich, okay, der Abschluss ist nicht leicht. Ich glaube, es ist okay, was er draus macht. Also es ist nicht perfekt, aber es ist okay, was er draus macht.
Ja, genau. Bloß nicht in den Himmel schießen, sondern irgendwie aufs Tor bringen. Und ich denke mal, er will ihn dann in das also sich praktisch ein bisschen drehen und dann in das lange Eck schießen. Oder was ist denn das dann? Irgendwie ist es auch das kurze Eck. Halt gegen seine eigene Laufrichtung will er schießen. Ne? Und das ist dann vielleicht die falsche Entscheidung, wenn man mit dem schwachen Fuß da ist. So, wenn er jetzt einfach dann relativ gerade abgezogen hätte, dann wäre vielleicht eine Ecke rausgesprungen oder so. Ja. Genau, aber grundsätzlich halt Höhler auch mit guten Laufwegen und so und dann direkt abzuschließen, ist ja auch der richtige Gedanke. Und Schalay in herausragender Form, eigentlich schon die ganze Saison, wenn er fit ist. Ne? Das ist ein Spieler, der ja schon sehr tragende Säule offensiv.
Ja, hat jetzt einige Spiele mitgetragen, auf jeden Fall. Ich hoffe ja immer noch, ich halte es für unwahrscheinlich, aber ich hoffe immer noch, dass man ihn irgendwie halten kann. Ich glaube halt tatsächlich, ich habe das Gefühl, Schaller ist Abgang jetzt im Sommer oder bleibt sehr lange. Ich glaube, es gibt kein Zwischending. Aber mal schauen.
Bei Abgangssachen weiß ich immer nicht so richtig genau. Das kann passieren, das kann nicht passieren. Das ist immer irgendwie sehr schwer vorherzusagen. Ich meine, gerade bei Schaller gab es so viel hin und her.
Richtig.
Das wird da gar keine Vorhersage mehr treffen können. Von denen hatte ich mich eigentlich auch schon ein, zwei Mal verabschiedet. Ja. Innerlich.
Ja, schön, dass er noch da ist, auf jeden Fall. Ja, Gegenzug, Kudos von rechts nach innen gezogen, ein super schöner Chipball auf einen langen Pfosten, wo Bowen durchläuft und sehr gut ist, dass Doan den Weg mitgeht, weil dadurch Bowen den Ball relativ spät zieht. Ich würde trotzdem sagen, den kann er auch besser treffen, weil wenn er den Volley voll trifft, ist der für Atubolu aus 6-7 Metern wahrscheinlich nicht zu halten. Trifft ihn nicht voll, der geht links am Tor vorbei, da hatte man dann echt Glück, weil ich habe mit Felix, liebe Grüße, im Stadion geschrieben, während dem Spiel. Und wir haben schon so nach 20 Minuten geschrieben, Freiburg ist so griffig, West Ham wird mit der ersten Chance das Tor machen.
Ja, das habe ich auch schon gedacht. Und das war halt auch geil gespielt. Ne? Also da ist, ich glaube, dieser Angriff, da sind zwei in der Box und einer schlägt die Flanke. Und er bewegt sich aber so schön um den Freiburger Block herum. Und die Flanke kommt eigentlich perfekt. Also das ist schon sehr stark gespielt. Ich glaube, das gibt es jetzt bei Freiburg nicht so häufig, dass man mit so geringer Besetzung im Strafraum dann zu so guten Chancen kommt, sondern die müssen schon die Box eher fluten. Obwohl, mit Gregoritsch passiert es manchmal, aber das ist nochmal eine andere Nummer.
Ja. Und dann passiert gar nicht mehr so viel vor der Halbzeit. Das Einzige, was man vielleicht noch ansprechen könnte, weil es gleich in der zweiten Halbzeit wichtig wird, weil das schon in der ersten Halbzeit ersichtlich war, West Ham stellt dann systematisch um. Also sie merken, sie kriegen keinen so richtigen Zugriff aufs Spiel. Paqueta wird so de facto zweiter Stürmer. Also West Ham spielt dann so ein bisschen 4-4-2 mit Ward-Prowse als linken Mittelfeldspieler, was ja nicht so richtig ist. Aber er war dann eher der im linken Halbraum. Vielleicht sogar eher so ein 4-2-2-2, könnte man wahrscheinlich sagen. Auf jeden Fall mit Paqueta neben Bowen. Was Paqueta ein bisschen aus dem Zugriff von Sidibe rausgenommen hat und Freiburg einfach allgemein dazu gezwungen hat, mehr Entscheidungen zu treffen. Weil ich fand, in den ersten 35 bis 40 Minuten hatte man sehr klare Zuordnung gegen den Ball. Und dann wurde es ein bisschen, gab es halt mehr Situationen mit Übergeben und sowas. Und das ist halt einfach schwieriger. Und das hat man dann in der zweiten Halbzeit, wo wir gleich noch drüber sprechen werden, in einigen Chancen gesehen, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Genau. Vielleicht könnte man Höhler und Schaller noch loben, dass sie halt so ein Unterzahlpressing aufziehen mussten und das, finde ich, ganz gut gemacht haben. Und aber man hat es auch gemerkt, es geht nicht darum, ganz früh die Balleroberung zu haben, sondern ja, schon so ein bisschen zu lauern, ob man irgendwann mal die Tasche schließen kann, sagt man, könnte man so sagen. Close the pocket vest. Passt überhaupt auf Englisch?
Passt nicht so egal. Richtig, aber es ist egal.
Ja. Und ja, also gut gemacht, auch wenn dann die Balleroberung nicht kam von ganz vorne. Ja, hey, erste Halbzeit rum und dann und es stand 0-0 und ich dachte eben auch, hey, Freiburg war sogar leicht besser. War mir jetzt nicht sicher, dass das irgendwie funktionieren würde oder dass halt West Ham nicht einfach schnell zwei Tore schießen kann. Aber also meine Hoffnung darauf, dass man, dass es im Rückspiel noch um was geht, die wuchs. So, und das war jetzt, glaube ich, so grundsätzlich das, was ich mir erhofft habe.
Ja, ja, geht mir genauso. Und dann ging die zweite Halbzeit los und die erste Aktion gehört wieder Freiburg. Da dachte ich so, okay, cool, man bleibt dran. Eine sehr schöne Flanke von Cedilla, der mit Doan rechts den Ball hat und Cedilla flankt ihn dann mit links. Und zwar nicht mit links blind rein, sondern mit links so auf den, also wirklich sehr gut zu sehen, gezielt auf den sich zurückfallen lassenden Schalai, der dann aus so 12, 13 Metern seitwärts hier probiert. Und da hat West Ham ein bisschen Glück. Also wenn der Ball ins Tor fliegt, dann ist es Glück für Freiburg, aber Suchek fälscht den Ball ab mit dem Oberschenkel und der Ball wird nicht mit Druck abgefälscht, weil wenn er mit ein bisschen mehr Druck ins gegen die Laufrichtung von Fabianski geht, dann kann er den nicht halten. So kann er schnell genug aufstehen und den Ball dann aufsammeln. Aber das war eine sehr coole Aktion, weil man da auch eben dieses hatte mit Flügel überlagern, Strafraum fluten, schöne Flanke von Cedilla, so wie man sich halt einen Freiburger Angriff vorstellt. Ja. Vor allen Dingen dafür, wie schlecht Flanken sonst so waren.
Stimmt, das könnte man vielleicht auch noch rausholen. Wir haben Günther ein bisschen gelobt. Er flankt wie zu Beginn seiner Karriere aktuell. Und Cedilla auch. Auch da. Irgendwie wurde es immer besser zwischendurch, hatte ich das Gefühl. Aber das war es nicht an dem Tag. Ich glaube fast sogar, der Seitfallzieher von Schaller geht ins Eck. Und genau, das beim englischen Verein zu machen, dann genau, vielleicht gucken dann noch mal ein paar mehr drauf. Ja.
Das ist allgemein. Also wenn Premier League Teams das Spiel gestern angeguckt haben, ich habe ein bisschen Angst um Roland Schaller im Sommer, aber wir hatten das Thema gerade schon.
Ja, das stimmt. Genau. Und dann
kam die West Ham-Phase, ne?
Kommt die West Ham-Phase, ne? Also vielleicht, wir sagen jetzt West Ham-Phase und ich fand auch in der zweiten Halbzeit, dass die tendenziell an West Ham ging. Die erste Halbzeit leicht an Freiburg, die zweite Halbzeit leicht an West Ham. Aber halt beides jetzt leicht, ne? Die ganz großen Chancen, Druckphasen oder sonst irgendwas, die gab es in dem Spiel nicht. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass es aus neutraler Sicht gar nicht so hochklassig war oder so. Also oder so unterhaltsam, könnte man vielleicht sagen, war es jetzt nicht unbedingt für neutrale Fans. Ich meine, wir saßen wahrscheinlich alle da und hatten den Abend unseres Lebens, aber keine Ahnung, wenn du jetzt als Bayern-Fans denkst, oh, ich gucke mal ein bisschen Europa League, dann haut dich das jetzt nicht um.
Ja, es kommt darauf an, was du für ein Fußballfan bist, glaube ich. Aber also man sah dem Spiel schon an, dass sowohl Streich als auch Mois Trainer sind, die ihren Mannschaften sehr gute Ordnung beibringen. Also da gab es halt kein Chaos dadurch, dass jemand seine Position verlässt oder so. Das siehst du halt sonst sehr häufig in Spielen, aber das passiert halt beiden Teams nicht.
Ja, obwohl es Freiburg dieses Saison schon häufiger ist. Ja, also, ne? Aber richtig, ja, wenn ja, ein Stamm spielt, der Stamm, dann ja. Dann nicht.
Genau. Doppelchance West Ham, 52. und 53. In der 52. der von dir schon gelobte Doan, der eine Flanke von Bowen von rechts am langen Pfosten klärt vor Paqueta. Es ist krass, wie Doan gelernt hat, nach hinten zu arbeiten. Ich muss immer wieder dran denken, wir hatten, als er nach Freiburg kam, die Sonderfolge mit Eva Lotta Bohle, wo sie gesagt hat, wie gut Doan in Bielefeld war, wenn es ums Pressing vorne ging und wie schlimm er war, wenn er dann tief verteidigen musste und wie krass er das gelernt hat. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das hätte ich nicht kommen sehen.
Ja, ja. Nochmal einen Schritt gemacht. Aber ich fand, also irgendwie war er schon von vornherein besser, als ich dachte. Ich dachte, also hatte ja damals gedacht, okay, jetzt braucht man so einen Dribbler, der nicht nach hinten arbeiten kann. Mal gucken, ob Streich den hinbekommt. Aber dann hat man schon von vornherein gesehen, dass der Zweikampf stark ist grundsätzlich. Ne? Aber ja, genau, jetzt deckt er halt auch noch ab. Jetzt will er nicht nur einen Ball erobern.
Ja.
Schon perfekt. Perfekter Streichspieler eigentlich auch, oder?
Ja. Soll hier 10 Jahre bleiben. Sind wir alle glücklich.
Ja, so wie Streich.
Genau.
Anderes Thema.
Genau, und die anschließende Ecke ist die, wir werden gleich noch ein bisschen lobend über Atubolu reden. Das ist ein einziger kleiner Wackler, den schlägt Ward-Prowse sehr ekelhaft, dass er über alle drüber am zweiten Pfosten landet. Und Atubolu irrt so ein bisschen umher, macht es dann aber trotzdem ganz gut, dass er zumindest den Winkel noch geschlossen bekommt. Weil ich glaube, wenn Mavropanos Kopfball aufs Tor geht, könnte Atubolu sogar da sein, geht stattdessen ins Außennetz. Aber da war ich so ein bisschen, nervös.
Volle Zustimmung. Es sieht ganz komisch aus, aber im Resultat dürfte es gar nicht das Schlechteste gewesen sein, was er da macht.
Ja. Genau, dann haben wir auf der Gegenseite nochmal 2 Distanzschüsse für Freiburg. Erst Günther in der 56. der Flachschuss deutlich am Tor vorbeischießt. Und dann schießt Grifo 3 Minuten später übers Tor. Und daraufhin folgen die 2 besten Western-Chancen, kann man, glaube ich, sagen. Ist nochmal Kudus, der von rechts flankt und wieder Paqueta findet. Das ist ein sehr wiederkehrendes Muster, diese Kudus-Flanken auf den zweiten Pfosten, auf einen einrückenden Paqueta. Der köpft ihn dann knapp drüber.
Da ist Sildilia da, ne?
Da ist Sildilia, das Fehler, genau. Ist sein einziger, richtig. Also er hatte noch 2 im Aufbau, aber es ist sein einziger Defensivfehler.
Nee, ich hätte jetzt sogar gesagt, er ist halt halbwegs nah dran. Ich meine, die Flanke kommt ziemlich perfekt und ich glaube, dass Paqueta den drüber köpft, hat schon auch damit zu tun, dass Sildilia halt so da ist irgendwie, ne? Und
Andi, warte, ich glaube, ich habe mich in der Szene aufgeregt, weil er den Fehlpass in der Einleitung spielt. Kann das sein?
Ah,
okay. Das wäre gut möglich.
Das könnte sein, ja. Also ich meine, gut, wenn man kann ja auch sagen, warum muss Paqueta überhaupt an den Ball kommen, aber ich fand, da hätte ich jetzt gar nicht den ganz großen Vorwurf gemacht. Wenn er drin ist, denkt man es vielleicht, wenn er drüber ist, denkt man, es liegt an Sildilia, keine Ahnung. Ja,
ich glaube, wenn du gegen so viele Weltklasse-Spieler spielst, du wirst kein Spiel spielen, in dem du denen keine Chance gibst. Das ist, die Qualität hat man nicht.
Ja.
Und dann folgt die beste Chance, 64. Minute. Das einzige Mal, wo man tatsächlich so richtig West Ham eine Umschaltbewegung gibt. Und man sieht direkt, warum man das nicht tun sollte. Bowen ist in einem 1 gegen 1 gegen Gulde, der das gar nicht schlimm macht, finde ich. Sondern Gulde bleibt vor dem Ball und Bowen macht dann einen kleinen Wackler und kriegt dadurch das Schussfenster mit links. Und ich weiß nicht, wie Gulde das verhindern soll, um ehrlich zu sein. Vielleicht hast du eine Idee, aber ich wüsste jetzt keine. Bowen schließt den ab mit links aufs lange Eck und der hätte genau gepasst, aber Atubolu kriegt seine Fingerspitzen ran und lenkt ihn ums Eck, ums Tor. Und ich habe erst in der Wiederholung gesehen, was das für eine gute Parade war. Den muss man nicht halten.
Nee, den muss man nicht halten und das ist auch nochmal ein Unterschied zu anderen Spielen, die wir jetzt irgendwie hatten in letzter Zeit. Dass dann eben dass Atubolu halt einen rauskratzt und man dann nicht mit 1-0 in Rückstand gerät und dann wird das Ganze, glaube ich, halt schon deutlich schwieriger. Die ganze Parade. Ich meine, er hatte vorher schon ein paar Paraden, die halt alle, die gingen alle so ziemlich direkt auf seinen Körper, aber da war ich eigentlich schon froh, dass er alle auch ganz deutlich festgehalten hat. Und mit Ball am Fuß ohnehin problemlos alles gut gemacht hat. Und dann kommt diese Parade dazu und das macht das Ganze schon zu einem guten Spiel einfach von Atubolu. Und das ja unter höchstem Druck, ne? Also Achtelfinale gegen West Ham United
die er im ersten Spiel dieses Jahr schon gepatzt hat und so. Also mentale Stärke kann man, glaube ich, abhaken, dass das ein Problem wäre. Also kein sonderlich guter Start ins Kalenderjahr. Dann gab es auch Kritik nach dem Spiel gegen Lens, auch online und sowas. Und das scheint an ihm abzuperlen, weil er ist einfach aus diesem Lens-Rückspiel mit dem Makler einfach rausgekommen mit einer sehr guten Phase danach. Und das ist sehr positiv.
Voll.
Entwicklung ist zu sehen, ja.
Ja. Ja. Und dann nochmal ganz kurz, weil auf Twitter jetzt hat noch jemand drunter geschrieben, dass dass er halt eigentlich wieder so sehr, sehr langsam fällt. Ne? Also er drückt sich jetzt auch nicht unbedingt so super krass ab, sondern ist da bei diesem Schuss, also weil jetzt oft die Kritik war, er ist nicht schnell genug unten. Jetzt ist er auch nicht so schnell unten, muss er ja aber auch nicht, sondern eigentlich, vielleicht ist ja seine Technik auch gut, genau für solche halbhohen Bälle und nicht für die ganz flachen unten.
Wirklich, ja.
Kann man sich nochmal anschauen, ich weiß es nicht genau. Ja, wir werden es weiter verfolgen, wie schnell Atubolo mit seinem Körper runterkommt und wie sehr er sich abdrückt.
Ich denke, also wenn wir das hinbekommen, ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, Sascha redet da gerne drüber. Ich würde gerne im Sommer, glaube ich, eine Sonderfolge machen über Artus erstes Jahr, weil das wäre auf jeden Fall, oder zumindest einen längeren Part in der Saisonanalyse oder so. Es wäre auf jeden Fall spannend, das mal durchzuanalysieren von Anfang bis Ende.
Finde ich auch gut, ja.
Genau. 70. Minute wechselt Freiburg doppelt. Gregoritsch und Weißhaupt standen draußen und ich war ja persönlich sehr sicher, dass für Gregoritsch Schalloy geht, weil der, das, da bin ich jetzt vorhin drüber gegangen, für Meckern gelb gesehen hatte von Hernandez. Was für ein cooler Name so? Übrigens. Ja, ja, Alejandro Hernandez, das ist ja sehr toll. Und ich dachte, Streich lässt ihn nicht drauf, weil Schalloy ja dann auch so. Es würde keinen überraschen, wenn er nochmal emotional wird und dann Gelb-Rot kriegt oder so. Stattdessen fand ich es aber okay, dass Höhler runterging, den ich in der ersten Halbzeit sehr gut fand, der in der zweiten Halbzeit aber nicht mehr so arg viele Stiche hatte, dass man da mit Gregoritsch ein neues Element bringt. Und Weißhaupt für Grifo sehe ich so immer gerne 20 Minuten vor Ende, weil das auch dann nochmal ein neues Element ist.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also vielleicht, das ist auch das Einzige, was ich beim Schiedsrichter irgendwie etwas kritisieren würde. Diese gelbe Karte kam, als Freiburg keinen Eckstoß bekommen hat und dann drei Spieler so auf ihn zugerannt sind. Man sieht in der Wiederholung, dass Schaller eigentlich gar nicht besonders auf ihn spricht, sondern ich glaube halt, der wollte dieses massive Meckern irgendwie nicht einfach so durchgehen lassen. Das fand ich ein bisschen unsouverän, aber passiert, vor allem weil Schaller jetzt nicht der größte Übeltäter war. Gelbe Karte, Sildilia hatte noch eine gelbe Karte. Und ich meine, das war jetzt halt so, also ich glaube, ich hatte das ganze Spiel irgendwie ähnliche Gedankengänge. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass man bei großen Spielen noch mehr Angst davor hat, dass es irgendwie eine gelb-rote geben könnte. Und ich meine, bei 100 anderen Bundesligaspielen denkt man eigentlich nicht darüber nach, dass nur weil jemand gelb hat, dass man den runternehmen sollte, sondern gehört es irgendwie so zum Alltag dazu. Aber da habe ich das auch, ja.
Naja, K.O.-Spiele hatten Platzverweis mehr Auswirkungen, glaube ich. Ich glaube, das ist der Grund. So kannst das Spiel nicht über 33 andere ausgleichen.
Ja, klar. Ja.
Naja. Und dann haben wir wir haben 72. Minute eine sehr schöne Offensivaktion von Höfler, der so aus dem linken Halbraum relativ ansatzlos auf Gregoritsch flankt. Der dann auch direkt zum Kopfball kommt. Das war, glaube ich, auch für Gregoritsch nicht so unwichtig, dass er direkt im Spiel war. Der ist dann relativ ungefährlich für Fabianski, aber man hat auf jeden Fall gesehen, okay, man hat jetzt eine Boxoption, nachdem man ja davor schon, also man hat Höhler jetzt, man hat eher probiert, flach in den Strafraum zu kommen, weil Höhler gegen Mavropanos und Zuma ins Kopfball zu schicken, wäre auch sinnvoll gewesen.
Ja, ich meine, man hat es, glaube ich, viel zu oft gemacht, finde ich, mit den Flanken.
Ja, aber ich finde, man hat schon probiert, die dann auf dem zweiten Pfosten, also hinter die beiden Innenverteidiger zu spielen. Vielleicht sind die deswegen auch so oft zu lang geworden, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man die beiden meiden möchte.
Mhm. Ja, naja, okay. Absolut zu Recht auch. Ja, genau. Hübsch von Höfle.
Das ja, hat er selten.
Im Stile von Andrich. Hast du das Spiel noch gesehen?
Ja, das habe ich noch gesehen. Also die Highlights habe ich gesehen. Ja.
Jo, und dann? Passiert es schon dann?
Wir hätten dazwischen noch den Abschluss von Ward-Prowse, der eigentlich ziemlich gefährlich ist, der im Strafraumrand zu halb links eine Abschlussposition hat und den dann flach und mittig auf Atubolo setzt. Das war für so einen guten Abschlussspieler kein guter Abschluss. Und dann passiert eigentlich aus dem Nichts dieses Freiburger 1-0, muss man trotzdem sagen. Also wie, ich stimme dir zu mit diesem trotzdem West Ham nur leicht besser, aber so Chancen hatte man seit 30 Minuten keine mehr.
Das ja, die Gregoritsch-Chance halt.
Ja.
Aber nee, hast ja recht. Also würde ich auch sagen, dass das Tor hätte eher in die erste Halbzeit gepasst. Ja, hey, aber vielleicht, also auch das, dass man halt eine Bank hat, die irgendwie nochmal was ändern kann, ist auch sehr gut. Ja. Und zum Tor selber, das, ich meine, diesen Spielzug einmal, wo fange ich an? Also ich wollte halt eigentlich
Eggestein-Balleroberung, oder?
Ja, okay, man kann bei der Eggestein-Balleroberung auf jeden Fall anfangen. Genau, Eggestein-Balleroberung raus zu Gregoritsch. Gregoritsch legt zu Weißhaupt. Weißhaupt fängt, also habe ich das Gefühl, geht eigentlich tendenziell in Dribbling, aber dann kommt Günther reingeschossen, wie man es jetzt schon 100-mal gesehen hat. Und ja, dann denkt Weißhaupt halt, okay, jetzt dann spiele ich ihn halt ab, auch wenn er es, glaube ich, nicht gerne macht. Aber diesmal hat er es gemacht. Und Günther legt zurück auf Schalay, der so eine Art Schussflanke abgibt. Und Gregoritsch lauert richtig, in Petersen-Manier, könnte man fast sagen, und spielt den Ball ins Tor. Genau. Ich wollte aber vor allem auch Günther da nochmal hervorheben, weil das ist so ein Element irgendwie, ich glaube, einfach wegen Günther hat man das Gefühl, man hat dieses Tor schon häufiger gesehen. Ja. Und dass Weißhaupt das gemacht hat, finde ich halt auch gut. Und ich glaube, mit Makengo ist es dann halt doch nicht passiert. Also Günther macht es dann doch immer auf seine sehr eigene Art und Weise.
Ja, ich fand es auch sehr intelligent von Weißhaupt, dass er da nochmal die Geduld hat, da kurz rauszunehmen, weil er hätte halt eine schlechtere Flankenposition gehabt, beziehungsweise die Box wäre einfach nicht so gut besetzt gewesen, dass er da nicht sagt, okay, ich probiere jetzt trotzdem in Richtung Gregoritsch, sondern wir spielen das jetzt aus. Und dann von Schaller, also es ist sicherlich, er will ihn nicht genau so. Ich glaube, das ist schon klar. Aber man sieht es schon sehr häufig, dass gute Angreifer in solchen Situationen einfach probieren, den Ball Richtung langen Pfosten zu bekommen. Entweder halt dann das Abschuss oder weil dann jemand einlaufen kann. Und das ist mit Sicherheit nicht zufällig. Ja, und Gregoritsch macht ein Petersen-Tor, würde ich sagen. Also in jeder Hinsicht. Als ja. Joker mit dem Laufweg, der einfach ein bisschen wacher ist als alle anderen. Wo es auch für alle anderen einfach schwierig ist, weil du halt als Verteidiger die Abseitslinie stellen musst und dann nicht auf die Bewegung spekulieren kannst. Ist, ja. Und vielleicht als Gesamtszene, weil es so selten passiert. Also es ist eine sehr schöne Balleroberung von Eggestein, aber Freiburg schießt nicht mehr so viele Tore aus Umschaltbewegungen. Und das war eine sehr schöne Umschaltbewegung.
Ja, also ich kann es nur nochmal sagen, glaube ich, dass Günther eben da was macht, weil der halt über Tempo nochmal einfach Dynamik in die ganze Szene reinbringt. Im Endeffekt, dass da aus dieser Schaller-Situation überhaupt was entsteht, ist auch ein bisschen Glück, oder da gab es, glaube ich, bessere Situationen vorher, aber ja. Krass, also ich hatte damit nicht so richtig gerechnet.
Ich auch nicht, aber ich war sehr euphorisch.
Ja.
Konntest du, also du kannst nicht schreien in Leipzig, ne?
Nicht schreien?
Ja.
Warum?
Also ich wollte schreien, meine Stimme ließ es nicht zu. Deswegen. Also beim Torjubel jetzt so.
Ich mach's halt oft einfach nicht mit dem Schreien. Ja, weil ich finde es immer ein bisschen komisch, den Fernseher anzuschreien. Meistens klatsche ich genau einmal in die Hand.
Ja, das hattest du gesagt, ja. Ja. Das habe ich gestern auch gemacht, glaube ich.
ja. Ja, geil. Und in der wievielten Minute fällt das Tor eigentlich? Ich habe es nicht mehr ganz
erinnert. 81.
In der 81. So, und danach, ich weiß nicht, ich habe mich da auch so halbwegs sicher gefühlt. Ich dachte jetzt nicht, dass da noch eine große, so ein großes Aufbäumen von West Ham kam, sondern vielleicht kann man das auch sagen, die haben schon ein bisschen auf Sparflamme gespielt, ne? Die sind schon auch so hin und dachten, okay, auswärts 0-0 ist okay. So ja. Ein bisschen Juve-Style oder so.
Ja, würde ich auch sagen.
Und mal gucken, ob es aufgeht.
Er hat halt auch zweimal gereicht gegen Freiburg, muss man sagen. Ja. Freiburg wechselt erstmal doppelt, direkt nach dem Tor. Das wollte ich nicht ganz unerwähnt lassen. Kübler kommt für Sevilla. Das war relativ unauffällig. Und Musiala kommt für Doan. Weißhaupt geht dadurch nach rechts. Und ich fand das von Musiala wieder so angenehm unauffällig. Also er hatte so ein paar Ballaktionen und die waren halt alle intelligent gelöst. Und man merkt halt echt nicht, dass er lange nicht mehr auf Top-Top-Niveau gespielt hat, sondern er ist einfach schon relativ gut in dem, was er macht. Und ich würde da schon gerne bald mehr von sehen, wobei ich die Offensive ist halt gerade aktuell ganz gut so drauf. Ich würde trotzdem, ich bin gespannt, wir werden nachher noch drüber, kurz drüber sprechen, wie es Bochum aussieht. Genau, stattdessen gibt es aber noch, es gibt noch eine Chance für Freiburg, ne? Wo ich nochmal dachte, Eggestein schießt aktuell jeden Schuss drüber. Aber der war auch nicht einfach, aber man spielt sich nochmal über links durch. Sehr schön, auch über Günther, dann zu Scholloy. Und der legt ab auf Eggestein, der nachrückt und der mit links direkt nimmt und knapp über die Latte schießt. Wenn der in den Winkel geht, dann ist aber mal richtig Feuer drin.
Ja, 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 auf jeden Fall. Aber eben Eggestein aktuell, also ja. Ist eigentlich das Tor im Pokalfinale sein letztes Tor gewesen, oder?
Er hat gegen Bačka Topola getroffen.
Ah, okay. Ja, okay. Weil,
da hat das 1 oder das 2-0 gemacht, glaube ich. Ja.
Ja. Okay. Stark, Eggestein. Oh, der war mal so gut bei Distanzschüssen und so. Ich weiß echt nicht, wo das hin ist.
Einfach ein bisschen niedriger zielen. Das kann doch nicht so schwer sein.
Kann nicht so schwer sein, eigentlich, ja.
Vielleicht klappt es
ja. Ja. Kommt jetzt schon die Szene am Ende.
Ja, ich würde auch sagen. Ja, also Röhl für Scholler haben wir vorhin schon erwähnt in der 88. Und dann gibt es noch ein paar Standards und so für West Ham, aber die kriegt Freiburg eigentlich relativ gut verteidigt. Und dann kommt die 95. Minute. Ist auch ein Standard, erst geklärt und dann bringt Zufall einen zweiten Ball rein. Und der Ball landet im Zweikampf zwischen Weißhaupt und Suchek. Beide treffen den Ball. Weißhaupt hat den Arm am Ende deutlich über seinem Haupt. Ja, und der Ball geht gegen diesen ausgestreckten Arm. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Und dann gibt es einen, für mein Gefühl, 20 Minuten lang VAR-Einsatz.
Ich glaube, also vier Minuten sind es.
Ja.
Das finde ich schon auch krass. So viele Gedanken zu diesem Ding. Also erstens, ich finde, diese ganzen Elfmeter und so, die es gibt, wenn jemand eigentlich aus dem Strafraum raus will, immer doof. Also das ist so, das ist halt was anderes, wie wenn eben ein Schuss geblockt wird mit der Hand, der aufs Tor gehen würde oder sonst irgendwas. Das ist jetzt regeltechnisch egal, weil Strafraum ist Strafraum und das ist, will ich eigentlich auch gar nicht ändern. Also, aber das ist einmal eine Sache, die mich dann so ein bisschen nervt. Aber ich glaube, wenn wir es jetzt vergleichen mit dem Pokalviertelfinale gegen Bayern, als Musiala den Ball an die Hand bekommt, ist das ja auch so eine Szene ein bisschen, ne? Oder? Ich erinnere mich nicht mehr perfekt, aber also Querverbindungen habe ich da schon mal irgendwie gezogen. Ja.
Ja, ist halt Musiala ein bisschen weiter weg vom Ball, also nicht direkt und kommt halt von einem Freiburger.
Ja.
Der große Unterschied, genau.
Okay, ja, ja, genau. Wir können noch kurz zusammenfassen. Die Schiedsrichter haben, ich glaube, der Schiedsrichter, also es kursieren so zwei Sachen. Das eine ist, Weißhaupt hat die Hand auch deswegen nochmal besonders hoch, weil Suchek ihn stößt.
Stößt, genau.
Und das zweite ist, Weißhaupt und Suchek sind beide am Ball und deswegen gilt es auch so ein bisschen als sich selber angespielt und das ist auch nicht strafbar. Das sind, glaube ich, die Versionen, die so rumgeistern, warum es da keinen Elfer ergeben hat.
Ich kann es, glaube ich, zusammenfassen, weil ich habe eine Freundin, einen Schiedsrichter, heute gefragt und habe mit dem noch ein bisschen drüber geschrieben. Diese sich selbst anschießen Regelung geht ja, also die steht nicht genauso im Regelwerk, weil sonst könntest du den Ball hochlupfen und ihn dann mit dem Arm wegschieben, sondern es geht darum, wenn du eine nicht kontrollierte Klärungsaktion machst und der erste Kontakt ist mit deinem Fuß und danach triffst du den Ball mit der Hand, dann soll es kein strafbarer Kontakt sein, weil du ja sozusagen in die Klärungsaktion nicht mit deinem Arm reingegangen bist, sondern mit dem Fuß. Und das war in dem Fall ein bisschen fraglich, weil Weißhaupt eigentlich relativ kontrolliert zu dem Ball hingeht. Und da kommt dann sozusagen Suchek's Stoß mit ins Spiel, weil dieser Kontakt, den er im Rücken spürt, und dadurch, dass dieses es ist kein Foul, aber dadurch, dass er von Suchek aus der Balance gebracht wird, sorgt das dafür, dass er den Ball nicht kontrolliert spielt und er dadurch den Ball auch nicht voll trifft, sondern so, der wäre ja nach oben in den Himmel, das wäre eine Kerze geworden. Und deswegen kann man in der Kombination von den beiden Dingen davon ausgehen, dass es keine kontrollierte Klärungsaktion von Weißhaupt ist, was dieses sich selbst anschießen zu einer nicht strafbaren Handspielaktion macht. Deswegen ist es in Kombi, also der befreundete Schiedsrichter sagt, in Kombi ist es richtig, den so zu entscheiden. Er sagt aber auch, er weiß nicht, ob diese Kombi stark genug gewesen wäre, um den Elfmeter zurückzunehmen, wenn er ihn pfeift. Aber er sagt aus rein von Regelwerk, wie es die UEFA dieses Jahr pfeift, eher 70-30, kein Elfmeter. Genau,
das wäre. Ja, ich meine, man hat ja auch die Absicht wieder ins Regelwerk mit reingenommen. Und genau. Da denke ich auch, okay, also ne, man denkt dann immer, okay, Absicht bedeutet, dass ich wirklich dann meine Hand direkt zum Ball führen muss oder so. Das ist jetzt, glaube ich, also das ist schon lange nicht mehr das, die Sache, dass es nur dafür Elfmeter gibt. Aber Absicht ist, bedeutet ja auch, dass ich jetzt eben meine Hand so in die Schussbahn halte und dann in Kauf nehme, dass ich praktisch mit der Hand den Ball abwehre.
Ja, das stimmt.
Und das macht ja Weißhaupt auch nicht richtig. Also das, ich meine, das wäre ja eher, wenn ich jetzt im Hinterkopf hätte, ich will vielleicht mit der Hand da irgendwie noch ran zur Not, dann hätte er die Hand ja eher unten gehabt, würde ich sogar sagen. Also dass dann die Wahrscheinlichkeit höher gewesen wäre, dass aus der Situation ich den Ball irgendwie blocken kann. Und dass er diese Hände dann so hoch hat, sieht irgendwie bescheuert aus, aber ich würde das ihm fast sogar auslegen, als ich will den Ball nicht mit der Hand spielen, sondern mach die Hand so weit, wie es geht, weg von dem Ball und spring da eben so ein bisschen rein. Gleichzeitig sieht es halt einfach bescheuert aus. Die Hand ist so weit ausgestreckt und der Ball kommt dran. Das ist häufig genug einfach Elbe. Und ich glaube auch, er hat ihn nicht zurückgenommen. Ich dachte halt auch, er gibt ihn, als er dann zum Monitor gelaufen ist. Und so ganz pisst wäre ich da jetzt gar nicht auf den Schiedsrichter gewesen, sondern hätte gesagt, okay, ich glaube, ich habe solche Elfer schon gesehen, also ist es vielleicht gewollt, keine Ahnung. Irgendwie so hätte ich wahrscheinlich was zugesagt.
Ja, geht mir genauso. Okay, ich war sehr erleichtert, offensichtlich, als es dir nicht gegeben hat. Ähnlich gejubelt wie beim 1-0, um ehrlich zu sein, als er mit seinen Armen keinen Elfmeter gezeigt hat. Und dann war ja auch klar, dass das Spiel durch ist.
Und aber ich muss ganz kurz nochmal sagen, weil ich meine, was macht er mit seinen Armen zuerst? Er pfeift in diese Pfeife und macht
das Video so. Das macht er eigentlich nur, wenn er was ändert, ne?
Oh Mann, und dann sagt er kein Elfer. Ja, genau, das war Hernandez spielt mit unseren Gefühlen.
Ja.
Das hat mich auch so genervt, weil ich war ganz happy und so und ich musste aber ins Bett auch. Ich musste heute Morgen früh raus und ich kann nicht so gut mit Schlafmangel. Oh, und dann war ich halt so aufgeregt noch.
Ja, das verstehe ich.
Mann, sah so gut aus, dass ich halt mit so einem Lächeln schnell einschlummern kann. Vorbei war das dann. Jo.
Jo. Hast du noch Gedanken zu einzelnen Spielern?
Eigentlich
haben wir, glaube ich, alle besprochen.
Ja, Einzelding, ne? Ja, Weißhaupt fand ich auch gut. Also man kann jetzt alle nochmal rausheben. Es war einfach gut gespielt. Und alle haben sehr aktiv am Spiel teilgenommen und alle hatten auch einen relativ glücklichen Tag. Also es gab jetzt auch keinen, den ich als unglücklich irgendwie herausheben kann. Auch Höhle war jetzt nicht so super auffällig oder so, aber trotzdem hat er 3-4 Szenen, in denen er sogar Sachen macht, die untypisch sind für ihn. Hinter die letzte Kette rennen zum Beispiel. Und dann versuchen, die Flanke nach innen zu bringen, die dann auch geblockt wird. Also so echt eine Menge coole Sachen dabei gewesen. Perfekter Tag.
Ja. Wer ist dein Spieler des Spiels?
Höfler.
Ja, von Paddy habe ich auch Höfler. Von Alex und Julian nichts, weil ich zu spät gefragt habe. Das ist meine Schuld. Ich würde auch Höfler nehmen. Ich fand es zu beeindruckend, um ihn nicht zu nehmen. Deswegen ist es fürs erste Mal einstimmig. Genau. Wir haben ganz persönliche noch ein bisschen Zeitdruck. Deswegen werde ich jetzt nicht über die Euroleague-Spiele sprechen, die anderen, das machen wir dann nächste Woche, wenn es um potenzielle Viertelfinalgegner geht. Und auch die Vorschau fürs Rückspiel werden wir dann einfach nach der Bochum-Folge machen, weil jetzt habt ihr West Ham Eindrücke bekommen. Ich bin sehr gespannt, ob die anpassen fürs Rückspiel. Aber da können wir dann nach dem Bochum-Spiel drüber sprechen. Über das Bochum-Spiel würde ich aber gerne ganz kurz noch mit dir sprechen. Und vielleicht das erste fragen, wir haben alle Augsburg im Kopf, kräftemäßig und ja. So. Erwartest du jetzt große Rotation oder nicht?
Ich erwarte keine große Rotation, ich erwarte so ein bisschen Rotation. Oh Mann, ey, das ist eigentlich eine gute Frage. Sag du mal zuerst.
Ich kann vielleicht spaßeshalber sagen, ich habe heute Mittag mal ein bisschen rumgesponnen und festgestellt, also man muss einen Innenverteidiger drin lassen, weil aktuell immer noch zu wenige gesund sind. Aber wenn man jetzt einfach komplett durchrotiert, außer Atubolo und Ginter, dann hat man eine Elf, die besser ist als einiges, was man in den letzten Jahren schon teilweise als Stammelf ins Rennen geschickt hat, weil mit Atubolo, Kübler, Ginter, Salay, Makengo, Röhl, Keitel, Weißhaupt, Philipp, Muslia und Gregoritsch wäre ich nicht so unhappy. Da hatte man schon schlechtere Mannschaften in Freiburg. Aber also ich glaube, dass Röhl in irgendeiner Rolle reinkommt. Ich glaube, dass Weißhaupt startet. Ich glaube, dass Kübler über CDR startet. Und ich könnte mir vorstellen, dass Makengo über Günther startet, weil der jetzt wieder viele Minuten hatte nach einer langen Pause. Und würde sonst, Gregoritsch natürlich eine Option. Also so 4 bis 5 Wechsel würden mich jetzt gar nicht großartig überraschen, um ehrlich zu sein, weil man jetzt inzwischen wieder ein bisschen mehr die Kaderbreite hat. Und weil man eben tatsächlich, weil ich glaube, dass Augsburg noch sehr präsent ist im Kopf von Streich.
Ja, das war aber wirklich auch nochmal was Besonderes. Also wie sehr wird es dich überraschen, wenn er jetzt halt doch einfach durchspielt und man dann, also ich glaube auch eher, er rotiert, aber genau, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch macht. Also dass er dann sagt, okay, komm, jetzt, es gab halt diese lange Pause eigentlich von Bayern zu dem West Ham-Spiel. Das war ja eigentlich fast eine Woche. Und dann hat man Donnerstag, Sonntag, Donnerstag. Das könnte funktionieren grundsätzlich.
Ich glaube halt, dass dazu kommt, dass man gegen Leverkusen auf jeden Fall mit der Stammelf spielen möchte, weil man da die Abläufe braucht. Und man eher vielleicht Bochum, was so Spiele in Bochum, Letsch Bochum macht die eh immer zu Chaos-Spielen, so ein bisschen. Und da ist dann vielleicht nicht ganz so wichtig, dass du deine eingespielte Struktur hast, sondern eher fitte Beine hast. Ich weiß es nicht.
Ja, ich denke halt, die Punkte gegen Leverkusen kann man eh schon abgeben. Und Bochum ist wirklich das wichtige Spiel in der Bundesliga. Damit man halt irgendwie mal wieder gewinnt, weil die letzte Dreier war halt Hoffenheim. Jetzt sind alle ganz happy wegen Lens, Bayern und West Ham, aber in der Liga hat man echt lang nicht mehr gewonnen. Das sieht bei Bochum übrigens ähnlich aus. Also wenn man da das Bayern-Spiel rausnimmt, die haben gegen Dortmund verloren, gegen Augsburg und Frankfurt unentschieden gespielt, gegen Gladbach 5-2 verloren und gegen Leipzig jetzt 1-4 verloren. Die haben eigentlich gar nicht die beste Phase, obwohl ich habe sie jetzt hin wieder schon gesehen, ich finde die ziemlich gut auch. Stöger, geilster Spieler
überhaupt. Vor allen Dingen in Bochum halt.
Ja. In Bochum, ja. Ich glaube auch, das wird hart. Wäre schon gut, wenn man da mal was mitnimmt. In Bochum hat man aber auch gute Erinnerungen. Schalay könnte nochmal jubeln Richtung Haupttribüne.
Bierwächter sammeln, meinst du?
Ja. Nee, es war gar nicht Haupttribüne, ne? Aber also halt, ja.
Oder was ich weiß, was du meinst, ja. Ja.
Da vorne rechts halt, ja.
Jo, aber ich habe auf jeden Fall kein Gefühl für das Spiel. Also noch nicht zumindest. Ich weiß es wirklich nicht. Ja. Ich brauche trotzdem einen Tipp von dir.
1-2 für Freiburg.
Paddy hat mir 1-1 geschrieben und ich gehe gerade umgedreht und nehme das 2-1 für Bochum, dann haben wir einen symmetrischen Ergebnistipp.
Schade, dass du das 1-1 nicht umgekehrt genommen hast.
Ah, ja, schön. Okay, wir werden auf jeden Fall Kevin Schlotterbeck wiedersehen am Sonntag. Da freue ich mich ganz persönlich immer drauf. Vielleicht ein bisschen eine Tempoduelle verwickeln. Da könnte man in Röhr ganz spannend sein. Mal schauen.
Stimmt. Lukas Höhler gegen Kevin Schlotterbeck wäre aber auch so Hasebe gegen Höhler-Vibes, ne?
Ja, richtig. Alles toll. Ich freue mich. Bochum, sehr tolles Stadion. Viel Spaß allen, die da sind. Ich kenne jetzt einige, die da sind. Unter anderem Julian, Jane natürlich.
Ach klar, Jan. Ja.
Genau. Wir hören uns auf jeden Fall wieder nach dem Bochum-Spiel. Sonntag oder Montag wahrscheinlich. Ansonsten bisschen sorry dafür, dass diese Episode jetzt zum Ende hin ein bisschen gehetzt wurde. Das liegt an mir, nicht an Misha. Ihr könnt euch also an mich bei mir beschweren, wenn ihr möchtet. Ich glaube aber, wir haben das, für was ihr eingeschaltet habt, nämlich das Highlight gegen West Ham, relativ gut eingeordnet. Und ja, dann starten wir eine weitere sehr spannende Freiburger Woche und vielleicht geht die Reise ja weiter Richtung Dublin.
Ab jetzt werden auch nur noch geile Lose dabei. Da kann man lospechen. Ah, Leverkusen. Wahrscheinlich zieht man dann Leverkusen. Das wäre das Einzige.
Oder also, Karabach, wer auch immer von da weiterkommt. Ne?
Ah, ja, genau. Die beiden nicht. Ansonsten nur tolles
Zeug. Nur geil. Ja, richtig. Okay, vielen Dank, Misha.
Ja, und danke dir.
Genau, euch allen ein schönes Wochenende. Viel Spaß in Bochum, wenn ihr dort seid. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
Tschüss.